Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der wunderschönen großen weiten Welt. Heute ist der 30. August 2021. Andreas ist bereit für alles, was hier heute auf uns zukommt, hat sogar ein bisschen wieder vorbereitet und ich bin froh, Andreas, dich an meiner Seite zu haben.
Ja, ich bin ja auch froh, dass du mich an deiner Seite hast. Nein, ich bin froh, dass ich dich an meiner Seite habe. So ist es richtig. Ich strahle auf jeden Fall heute Morgen schon. Der Himmel ist blau. Der See spiegelt sich wirklich, wirklich wie ein Spiegel. Ganz glatt und ganz ruhig heute. Ein sonniger Tag erwartet uns. Heute Abend soll es ein bisschen regnen. Wir warten auch drauf. Das tut der Natur wirklich gut. Und ab morgen ist dann wieder ein sonniger Tag. Wir haben so um die 24, 25 Grad, aber der See, das ist entscheidend, der changiert. Und zwar in dem hinteren Teil ein bisschen ins Silbergräuliche und im vorderen eben halt hellblau. Also ein wunderschönes Panorama hier heute.
Sehr malerisch, sehr floral hast du es wieder ausgedrückt. Und ups, habe ich noch nicht ausgemacht, sorry. Ja, ihr Lieben, wir fangen mal gleich an. Also einer unserer Lieblingskomparsen, über den wir hier sprechen, das ist ja der Herr Schwab, der Klaus Schwab vom WEF, weil der ja Hellseher ist. Der ist prophetisch begabt, der hat Bücher veröffentlicht, letztes Jahr schon im Juli, wo praktisch alles drinsteht, was jetzt passiert, auch inklusive der Impfnotwendigkeit, der Lockdowns, der Folgen der Lockdowns für die Wirtschaft, für die Menschen, für die armen Länder, für die reichen Länder. Und dann hat er ja auch vorausgesagt, in Cyberpolygon, einem anderen Projekt, dass es Cyberangriffe geben wird, dass die also für landesweite, vielleicht sogar weltweite Blackouts sorgen werden. Und seitdem werden wir nicht müde, euch zu sagen, bitte, bitte, bitte bereitet euch dafür vor. Denn wenn der Herr Schwab, dieser prophetisch begabte, hellsichtige Mensch aus Davos, wenn der sowas ankündigt, dann werden wir auch so etwas erleben. Und so kleine Dinge sind ja schon passiert mit Cyberangriffen, aber es müssen ja nicht immer auch Cyberangriffe sein. Es gibt ja auch Stromausfälle beispielsweise aus ganz anderen Gründen. Und wie zufällig kommt jetzt auch eine neue Serie heraus. Ein internationaler Bestseller wurde verfilmt, und zwar Blackout. Und der erste Trailer ist auch schon veröffentlicht worden. Und man kann sich also auf eine sehr starke, prominente Besetzung freuen. Moritz Bleibtreu, Marie Leuenberger, Heiner Lauterbach, Jessica Schwarz, Stefan Kampfwirth, Herbert Knaub und viele andere. Eine sechsteilige Serie, um die handelt es sich. Und die führt den Bürgern jetzt auch vor Augen, was es bedeutet für sie, wenn ein Blackout kommt. Und es ist die Verfilmung des Buches und es ist eine High-End-Serie, wie es hier heißt. Ein faszinierendes psychologisches Porträt einer Gesellschaft im Ausnahmezustand und ein hochgradig packender Thriller, der das Schlimmste, aber auch das Beste im Menschen zeigt. Was passiert, wenn in ganz Europa der Strom ausfällt und für Wochen nicht wiederkommt? Und diese sechsteilige Serie Blackout basiert auf dem Millionen-Bestseller von Mark Ellsberg. Und der ist fast in der ganzen Welt sozusagen erschienen. Und ja, Andreas, wie würdest du das denn einordnen, wenn jetzt so eine Serie in dieser Zeit nach den Prophezeiungen von Herrn Schwab an den Start geht?
Ja, Herr Schwab ist ja wirklich zu bewundern, denn wir leben ja in einer westlichen Wertegesellschaft, die es ja auch lohnt, sich immer zu verteidigen. Das ist ja ganz wichtig, weil sie ehrlich ist, aufrichtig ist, den Menschen dient und wo Unrecht und natürlich auch irgendwelche Unregelmäßigkeiten natürlich die absolute Ausnahme sind. Und insofern kann es natürlich nicht sein, das schließen wir aus, dass Herr Schwab direkt in irgendeiner Form involviert ist an diesen ganzen Dingen, die da gerade laufen. denn das würde ja gegen diese westliche Wertegemeinschaft verstoßen. Also insofern wirklich Hochachtung vor diesem Mann, der wirklich in der Lage ist, die Dinge alle im Vorfeld schon zu erkennen. Ja, und was wir sehen ist, wie die Zeitqualität sich permanent beschleunigt. Hatten wir in den 70er Jahren Science Fiction, die dann irgendwann sich in der Realität heute nämlich umgesetzt haben. Das, was vor 30, 40 Jahren noch völliger absurde Theorien waren, ist ja heute unser Tagesgeschäft, die völlige Kontrolle nach dem völligen Chaos. Das läuft gerade ineinander über. Genau diese Dinge laufen. Aber die Filme haben alles im Vorfeld angekündigt. Und jetzt sehen wir, dass die neuen Filme offenbar immer schneller sind, weil jetzt die Wirkung dieser Filme auch relativ schnell eintritt. Das heißt also ganz akut. Und dieser Blackout, dieses Blackout-Thema ist ja wirklich extrem relevant und auch sehr akut und dient jetzt natürlich auch einer gewissen zusätzlichen Panikmache, weil man diese Menschen immer mehr in dieser Panik halten will, halten muss, und das ist jetzt der falsche Weg. Wir sagen immer, bereitet euch darauf vor, bleibt trotzdem in der Ruhe, bildet Kontakte mit Menschen, die ähnlich ticken wie ihr selbst auch, dass ihr gemeinsam diese Sache durchsteht und dann versuchen auch auf dem Land möglichst vielleicht noch irgendetwas zu bekommen, wo man es besser durchsteht als irgendwo mitten in der Stadt. Ich weiß, das klingt für manche natürlich kritisch, weil die sagen, wie soll ich mir das leisten? Ich bin selbst irgendwo nicht in der Lage, hier rauszukommen, weil ich zum Beispiel von sozialen Hilfen oder Unterstützungen abhängig bin. Ich weiß das sehr wohl. Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten für jeden im Rahmen seiner Möglichkeiten, so etwas zu tun. Und nicht jeder kann zum Beispiel auswandern und sich einen sicheren Platz besorgen oder sonst irgendetwas, vermeintlich zumindest, sondern er hat die Möglichkeiten, im Rahmen seines Umfeldes etwas zu tun. Das Einzige, was wichtig ist, niemals aufgeben, sondern weiter in der Spur bleiben, auf das Licht dazu, was ich immer wieder sage, nicht ins Trudeln kommen. Jeder ist übrigens nach den Gesetzen der Natur immer in der Situation, das klingt manchmal hart vielleicht, in die er sich selbst gebracht hat. Und das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Das sind einfach die Gesetze der Natur. Das ist die Physik, die man nicht in der klassischen Physik, der materiellen Physik unserer Welt wiederfindet, sondern in der Physik oberhalb der Physik, nämlich in der Schöpfungsarchitektur. Deshalb empfehlen wir auch immer wieder diese Bücher im Lichte der Wahrheit. Wir werden nicht müde, darauf hinzuweisen. Abdruschin hat genau diese Dinge im Detail beschrieben.
Ja, vielen Dank für dieses Statement. Also Eigenverantwortung ist sowieso immer das Stichwort. Ich möchte ganz kurz sagen, also es geht in diesem Film, ich komme da nochmal drauf zurück, um den Moment: an einem kalten Novemberabend wird im europäischen Stromnetz eine fatale Kettenreaktion ausgelöst. Überall schalten sich Kraftwerke ab, Telefonnetze brechen zusammen, Züge bleiben stehen, so heißt es hier in dem Werbetext. Ein ganzer Kontinent verschwindet in der Dunkelheit. Während Regierung und Behörden mit den Auswirkungen des Blackouts kämpfen und eine neu berufene Leiterin des nationalen Krisenstabs Entscheidungen über Ressourcen und Prioritäten und damit über Menschenleben treffen muss, gerät Pierre Manzano, der wird gespielt von Moritz Bleibtreu, ein ehemaliger Hacker und Umweltaktivist, in den Fokus der Ermittlungen unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hartland. Das ist der Heiner Lauterbach. Und Manzano ist überzeugt davon, dass der Blackout ein gezielter Anschlag ist. Also wären wir doch wieder in der Nähe von Herrn Schwab damit. Und sein vermeintliches Insiderwissen macht Manzano, der Europol und dem BKA eigentlich helfen will, plötzlich selbst zum Verdächtigen. Naja, und dann beginnt halt ein sechsteiliger Wettlauf um die Wahrheit, um Licht und Strom und alles Mögliche. Und produziert wird das Ganze von der 7-1 Entertainment Group. Will ich vielleicht auch noch sagen, wer so dahinter steht. Das ist eine Tochtergesellschaft der Pro7-Sat1 Media SE mit Fokus auf die deutschsprachigen Entertainment-Geschäfte der Muttergesellschaft. Zu den Hauptaktivitäten des Unternehmens zählen der Betrieb von über 15 Fernsehsendern, der Vertrieb von mehreren digitalen Angeboten, die Produktion von Film- und Fernsehinhalten sowie die Vermarktung dieser Dienstleistungen und Produkte. Und das ist also wirklich, die sind allerdings, muss man sagen, denn auch sehr gut vernetzt, denn Gefördert wird Blackout vom German Motion Picture Fund. Da sind auch viele große Produzenten und Fernsehanstalten, dann dem Medienboard Berlin-Brandenburg, dem Filmfernsehfonds Bayern und der Malta Filmkommission. Das heißt also, es ist schon ein Megaprojekt.
Ja, systemisch gesteuert, eine Vorbereitungsaktion, die da läuft. Und mit diesem Anschlag, der da argumentiert wird, da meint man aber vermutlich einen Terroranschlag von irgendwelchen externen, nicht systemgetreuen. Und man meint damit nicht, wie man es vielleicht vermuten könnte, wenn man auf unserem Kanal zu Hause ist, ein bisschen, dass man da die Politik beispielsweise der Bundesregierung meint. Denn die ist ja bereits ein Anschlag zugunsten eines Blackouts. Dafür sorgt ja eine Bundeskanzlerin und ihr Team ein Blackout-Unsicherheitsprogramm, welches gerade aufgebaut wird, und die ganz rote-grüne Politik. Ich denke nicht, dass das der Anschlag ist, den man damit meint.
Was sehr spannend ist, wir haben ja gerade vorgelesen, dass dieses Filmprojekt gefördert wird von der German Motion Picture Fund. Wer ist denn das? Es handelt sich hierbei um, sagt alles Wikipedia, um ein eigenständiges Filmförderungsprogramm auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das im Jahr 2015 eingerichtet wurde. Und die Ziele, hier handelt es sich um ein eigenständiges Förderprogramm, wie gesagt, Wirtschafts- und Energieministerium ist daran beteiligt, dass die deutsche Filmwirtschaft mit jährlich 10 Millionen Euro fördert und mit dem die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Filmstandorts Deutschland gestärkt und die Herstellung von Filmen als Serien, als Wirtschafts- und Kulturgut gefördert werden sollen. Es steht hier übrigens nicht, dass die Themen vom Ministerium vorgeschrieben werden.
Ja, das finde ich schon sehr spannend. Es läuft also wieder einmal völlig offen ab. Man muss nur einfach mal nachsehen. Und wenn man diese Recherchen durchführt, ich glaube, man kann jedes Thema angreifen, welches auf der Welt in irgendeiner Form diskutiert wird, in den Zeitungen, in den Medien. Nehmt irgendeine Überschrift und vertieft euch mal in das Thema. Und das ist völlig wurscht, ob es um den Krümmungsgrad der EU-Gurke geht oder eben, ob es um Vulkanausbrüche geht oder Flugzeugabstürze oder Ozonschicht oder sonst etwas. Wir kommen immer wieder in dieselben Grundstrukturen des Systems, das heißt Panikmache und Vereinheitlichung im Rahmen einer Einweltregierung. Genau das ist der Punkt. Und da werden die Menschen natürlich permanent in Panik gehalten, denn nur ein Mensch, der in Angst ist, ist führbar. Das hat sich schon immer bewährt. Die Politik versucht immer, eine Angst zu erzeugen, um dann zu sagen, wie sie die Menschen dann eben halt sichern kann, dass ihre Angst unbegründet ist, vorausgesetzt, man ist natürlich ganz nah dran, wählt sie ordentlich und unterstützt sie auch mit deinen Steuergeldern. Das ist schon ganz einfach.
Also wenn ihr zum Beispiel eingebt beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie German Motion Picture Fund, dann seht ihr auch, welche Projekte, Filmprojekte schon so unterstützt wurden. Falls euch das interessiert, ich meine, man guckt ja nicht nur Fernsehen und guckt sich Serien an, sondern wie die zustande gekommen sind und wer das eigentlich möchte, dass sowas veröffentlicht wird, das sollte vielleicht auch nicht so ganz uninteressant sein, vor allem wenn es um solche aktuellen Themen wie ein Stromausfall geht. Also das war mir ganz wichtig, dass wir damit mal anfangen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr aktuellen Thema. Andreas, falls du es noch nicht bemerkt hast, Deutschland befindet sich im Bundestagswahlkampf.
Ja, ich kriege es natürlich am Rande nur mit. Bisher habe ich zumindest in den Medien, die wir hier so konsumieren, aus deutschen Mainstream-Gefilden nichts davon mitbekommen, sondern man eiert ja sowieso in seinem eigenen Saft. Es gibt ja keine eigene Opposition mehr, bis auf vielleicht die eine, die in Blau firmiert. Aber unterm Strich gesehen hat ja sowieso die Parteiendemokratie momentan ein Finale fast erreicht und es spielt auch keine große Rolle mehr, wie die Menschen auch immer mehr spüren.
Und es gibt eine aktuelle Truppe, die nennt man das Triell, das Wahltriell, nicht mehr das Wahlduell, sondern nun das Triell, weil es ja jetzt eine Menge Mörderkandidaten gibt, also von Annalena Baerbock über Armin Laschet bis zu Olaf Scholz. Damit hätten wir die drei Hauptparteien, Grüne, die CDU und die SPD. Und für die SPD ist ja Olaf Scholz jetzt ins Rennen gegangen, ehemaliger Finanzminister. Ich kenne ihn persönlich noch aus Hamburg, als er dort in Amt und Würden war. Bürgermeister, erster Bürgermeister war er, glaube ich, auch. Wenn ich mich richtig erinnere, es ist schon so verschwommen und verblasst, die Vergangenheit in Hamburg. Und ja, jetzt hat also RTL dieses Wahltriell veranstaltet. Ich habe da auch mal kurz reingeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wegen Trostlosigkeit gleich wieder ausgemacht. Aber es gibt einen sehr schönen Abriss dieser Vorstellung bei Tichys Einblick. Also wirklich auf den Punkt. Und es gibt das wieder, was ich da mir auch angesehen habe. Und ich möchte da mal kurz reinlesen, wenn ihr erlaubt. Also, im RTL-NTV-Wahltriell treten die drei selbsternannten Kanzlerkandidaten gegeneinander an. Laschet drückt endlich aufs Gas. Baerbock hat fertig, Scholz offenbart sich. Er ist nicht im Ansatz jene staatsmännische Kunstfigur, sondern nur Platzhalter zum Verstecken der radikalen Agenda seiner Partei. Olaf Scholz, so heißt es hier weiter, gibt sich seit Monaten allergrößte Mühe, seine FFP2-Maske bei jeder Gelegenheit demonstrativ aufzusetzen. Ist ganz blöd, weil jetzt gerade ja ein Foto veröffentlicht wurde, das RTL im Netz gelöscht hat, wo nämlich Frau Esken von der SPD und Herr Gröhe und viele andere, hier, wie heißt der, Bouffier, die hocken da alle dicht aufeinander, ohne Maske, ohne irgendwas und verhöhnen das Wahlvolk auf diese Art und Weise. Das ist jetzt aus meiner persönlichen Ansicht kurz gekommen. Ja, und hier heißt es also weiter, er setzt seine FFP2-Maske bei jeder Gelegenheit demonstrativ auf. In pandemischem Verantwortungsgetue steht er Markus Söder in nichts nach. Und dennoch werden nach der Sendung das Triell auf RTL und NTV am Sonntagabend Fotos vom Backstage-Bereich durchs Netz kursieren. Ja, genau, das wird dann hier nochmal kurz erwähnt. Und bei der darauffolgenden Runde über Klima und Energie sitzt Scholz allerdings in der selbstgestellten Falle. So wirklich oppositionell kann oder will er nicht werden. Und so beteiligt er sich an einem Streit, der sich eigentlich nicht um die verschiedenen politischen Grundhaltungen dreht, sondern nur darum, wer denn der größte und effektivste Klimaschützer sei. Immerhin stellt er die absolute Energiewende unter dem Vorbehalt, dass man verlässlich in jeder Sekunde Strom haben müsse. Olaf Scholz, ach, das hat nicht er gesagt, sondern das hat der, warte mal, Entschuldigung, da habe ich mich getan? Nee, das hat er gesagt. Olaf Scholz schlägt vor, den Strombedarf einfach staatlich festzulegen. Der SPD-Kanzlerkandidat läuft an diesem Abend in schwarzem Anzug mit schwarzer Krawatte auf, mit dem Charme eines Gerichtsvollziehers, und dementsprechend sehen auch seine politischen Forderungen aus. Andreas, er schlägt vor, den Strombedarf einfach staatlich festzulegen. Was würde das denn bedeuten?
Ja, das ist der Sozialismus natürlich in der Reinkultur. Wir sehen hier eben, dass der Staat immer mehr die Strippen an sich heranzieht. Die Wirtschaft, die ja irgendwann mal einer Marktwirtschaft unterlegen war, wo es auch ein Wechselspiel der Ideen gab, die jetzt letztendlich staatlich koordiniert werden sollen. Das ist die Sowjetunion 2.0, ganz einfach.
Ja, okay. Und jetzt wird hier Annalena Baerbock skizziert. Ganz in die Farbe der letzten Hoffnung gehüllt, sagt sie, wer sich nicht impfen lässt, kann nicht die gleichen Freiheitsrechte haben. Also, dass man da auch mal weiß, was von Seiten der Grünen zu erwarten wäre. Sie wolle derzeit zwar keine Impfpflicht, aber man solle auch nichts ausschließen. Ob 3G, 2G oder null Grundrechte, so ganz sicher ist sie sich nicht. In diesem Zusammenhang, also würde ich gerne mal in ein Video hineinhören, wir gemeinsam. Also sie will zwar keine Impfpflicht, man solle aber auch nichts ausschließen. Wir haben eben gerade noch, ihr findet dieses kurze Video, 1,40 ist das, glaube ich, lang, findet ihr oberhalb des Podcasts. Wir haben es soeben eingestellt. Noch einmal, gestern war es auch schon mal vorhanden, wo Herr Spahn, der ist ja Gesundheitsminister von Deutschland, und der Herr Spahn, der hat wirklich sich gesteigert in den Aussagen zu einer möglichen Impfpflicht. Und ich spiele euch da jetzt einfach mal etwas vor, weil es aus meiner Sicht doch wirklich nötig ist. Nämlich, er...
Wann beginnt das in welchem?
Bitte?
Wann beginnt das in welchem Jahr? Im letzten Jahr begann das, ne? Im Juli.
Das hat, ja genau, das war im letzten Jahr ging das los. Und ihr hört an den Schnitten und der veränderten Atmo und Stimme auch, dass das dann jetzt verschiedene Ausschnitte sind aus den vergangenen Monaten, wie sich Herr Spahn mehr und mehr selber widerspricht. Aber bitte achtet darauf, dass er am Anfang sagt, ich gebe Ihnen mein Wort.
Das wollte ich gerade sagen. Er gibt das Ehrenwort, welches er im Nachhinein ganz nonchalant bricht. Das muss man sich wirklich mal anhören. Mit anderen Worten, Herr Spahn ist kein Ehrenmann. Sein Ehrenwort hat keinen Wert. Seine Aussagen sind wertlos.
Das war ein Emotionsausbruch bei einem doch eher wissenschaftlich orientierten Menschen.
Andreas Epop für Emotionen.
So, jetzt hören wir aber Jens Punkt Spahn. Warte.
Es ist ja schon wieder anders behauptet, wir rauchen in den sozialen Medien. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten.
Ich möchte auch nochmal sagen, es gibt aus meiner Sicht, die Debatte brauchen wir auch nicht, keine Impfpflicht, aber ein Impfgebot. Es ist auch ein Gebot der Vernunft, sich impfen zu lassen. Und es haben jetzt wirklich viele Millionen die Erfahrung gemacht und können davon berichten. Deswegen begrüße ich ausdrücklich die Debatte um eine Impfpflicht. Aus meiner Sicht hat die höchste Priorität die Gesundheit von Kindern und vor allem eben der Schutz von Kindern in Gemeinschaftseinrichtungen, zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule. Wir müssen alles tun, um dort die Impfquote weit über 90-95% zu bringen. Und deswegen begrüße ich eine Debatte auch zur Impfpflicht. Und wir werden jetzt die Argumente und mögliche Umsetzung prüfen. Und dazu gehört natürlich dann auch, wenn es eine Impfpflicht gibt zum Gesundheitsschutz, dass es dann Sanktionen geben muss. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn Sie zu schnell fahren und Sie werden erwischt, dann gibt es ein Bußgeld, das zu zahlen ist. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass sich ein mögliches Bußgeld immer auch nach der Schwere des Vergehens richtet. Ich glaube, dass in den allerseltensten Fällen überhaupt ein Bußgeld verhängt werden wird, weil die allermeisten wahrscheinlich nach erster Aufforderung dann auch ihr Kind impfen werden lassen. Vielfach geht es ja auch darum, dass einfach die zweite Impfung vergessen worden ist und dass dann in anderen Fällen es auch nach Verhältnismäßigkeit vor Ort entschieden wird. Also wer hartnäckig und dauerhaft trotz mehrfacher Aufforderung einer Pflicht nicht nachkommt, der ist sicherlich anders zu behandeln und wird auch anders behandelt als jemand, der es einfach nur vergessen.
Andreas, wie lange wird es noch Politiker geben und das Parteiensystem?
Ja, das erlöst sich ja jetzt gerade wirklich auf. Also man ist fassungslos und man hat Atemnot, wenn man hört, wie hier über wenige Monate derselbe Politiker in einer amtlichen Funktion, er ist übrigens hoheitlich tätig, nämlich als Diener des Volkes. Das wollten wir vielleicht noch mal festhalten. Politiker sind Volksdiener und die Volksherren sind diejenigen, die den Staat finanzieren. Das sind die Steuerzahler. Und jetzt haben sich die Diener erhoben über die Staatsherren, nämlich die Steuerzahler, und argumentieren von oben herunter in einer Art und Weise der Wertabschätzung der wirklichen. Also mir fehlen, da ist mein Wortschatz fast an der Grenze. Und also ich darf das gar nicht sagen, was ich so denke, aber in meinen Gedanken kommt so etwas vor wie, naja, auf jeden Fall bestimmte Begriffe, die ich jetzt hier lieber nicht nennen will. Also wie Loch, Mies und Arsch kommt da drin vor, Entschuldigung.
Andreas.
Aber das sind nur Begrifflichkeiten, die muss man aber selbst konzipieren dann. Auf jeden Fall will ich einfach nur sagen, hier handelt es sich aus meiner Sicht um einen ehemaligen Manager einer Bank. Das dürfen wir nicht vergessen. Dieser Mann, Jens Spahn, ist ein Manager gewesen in der freien Wirtschaft. Und dort wird übrigens auch so operiert gegenüber den Mitarbeitern, den Untergebenen, den Weisungsgebundenen. Und die Weisungsgebenden, das sind die Manager. Und da ist die Lüge tagtäglich völlig normal. Man erzählt etwas und morgen spricht man über das Gegenteil. Und den Mitarbeitern, denen man heute ihren Arbeitsplatz garantiert hat, denen wird morgen die Kündigung geschrieben von denselben Leuten, die diese Garantien ausgesprochen haben. Aber hier handelt es sich um ein Staatsgefüge, um eine hoheitliche Aufgabe. Und das Interessante ist jetzt, dass der Jens Spahn dafür nicht einmal haftbar gemacht wird. Normalerweise ist es eine Aussage, die dazu führen müsste, strafrechtliche Verfahren einzuleiten. Das würde gegen jeden, der zum Beispiel vertraglich in einem zivilprozessualen Geschäft so etwas bringen würde, würde ihn definitiv vor Gericht bringen. In diesen Fällen gibt es aber diese Immunität. Und hier sehen wir, dass ein Feudalismus sich entwickelt hat. Und das ist ein wirklich historisches Dokument des Versagens der demokratischen Strukturen, die man uns jeden Tag vorpredigt.
So, und während ich jetzt weiterlese, nimmst du die Tropfen hier gegen Tourette.
Ja.
Ne? Also ist mal wieder passiert. Ich habe das ja immer versucht zu verhindern. Gut, also hier heißt es noch in diesem Tichys Einblick-Artikel, in dieser Runde am Sonntagabend, das ist jetzt die Bezeichnung von Olaf Scholz, steht kein Staatsmann mit klarem Kompass. Da steht ein gebückter, in sich gekehrter Mann. Sein schiefer, starrer Blick, seine leeren Augen, seine verzerrten Gesichtszüge, seine monotone Stimme. Kein einziges Mal wird Scholz an diesem Abend emotional. Kleine Versprecher, über die er unelegant und weiter monoton hinweggeht, offenbaren, dass er nichts von dem, was er gerade sagt, meint, fühlt. Umsetzen kann er es erst recht nicht. Scholz wurde jahrelang in seiner Partei gedemütigt. Die Jahre des innerparteilichen Mobbings durch Esken und Co. haben sich ihm ins Gesicht gebrannt. Er redet immerzu von Professionalität, von Stil, von Regieren und Taten. Doch das kann nur schlecht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht mal entscheiden kann, welche Farbe der neue Teppich im Willy-Brandt-Haus haben soll.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also wir haben hier mit einem Mann zu tun, der natürlich eine bestimmte Historie hat. Und du kommst ja jetzt auf diesen Cum-Ex-Skandal, denke ich mal. Und da wird das nochmal ganz deutlich. Auch hier handelt es sich um einen Manager, der seine Fahne nach den Wind legt. Und wenn man seine bisherigen Leistungen als Bundesfinanzminister einmal zugrunde legt, da kann man wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man nur einen Hauch von Finanzen etwas versteht.
Also man muss sich ja fragen, wir haben ja drei Kandidaten von den Grünen. Das ist die Frau Baerbock, die sich in der letzten Zeit mehr als einmal völlig entblößt hat oder entblödet, kann man auch sagen. Dann haben wir den Herrn Laschet, der auch schwer unter Druck steht, der aber wohl die beste Figur an dem Abend jetzt gestern noch abgegeben hat, aber der natürlich auch, was seine Politik zur Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen angeht, nicht wirklich geglänzt hat durch Einsatzkraft. Und er ist halt natürlich auch, oder er wirkt ein bisschen immer wie der Kofferträger der Kanzlerin. Auch da werden ja ständig die Themen neu gedreht. Und was wir in den letzten 18 Monaten im Rahmen der Pandemie erlebt haben, das hat es, glaube ich, so noch wirklich nie gegeben. Also ein Beispiel war das, was der Herr Spahn jetzt hier so zusammengeschnitten schon alles geäußert hat. Aber sowas Ähnliches gibt es von Herrn Laschet zu diesen Themen und von Frau Merkel allemal. Ich denke nur an den Ausspruch von ihr letztes Jahr, Masken nützen gar nichts, das sind Virenschleudern.
Ja, also wenn man sich diese drei Kanzlerkandidaten mal ganz in Ruhe ansieht, ich zitiere immer wieder Franz Josef Strauß, der sagt, man muss sich die Typen einfach nur mal ansehen. Wenn das die Elite ist, die aus jeder Partei heraus rekrutiert ist, das ist die Elite, die dort gerade steht da oben. Dann frage ich mich, auf welchem Level befindet sich eigentlich der Durchschnitt der Parteienlandschaft? Denn ich glaube, so ziemlich kein Intellektueller, habe ich das Gefühl, befindet sich noch in irgendeiner Partei oder nur wenige Ausnahmen, die etwas bewegen wollen. Ich möchte hier zum Beispiel Professor Otte mal ausnehmen. Das ist ein Intellektueller und das ist ein wirklich guter Mann.
Aber ich möchte jetzt ganz kurz da reingehen, Andreas. Intellektualität alleine ist überhaupt keine Grundlage für ein solches Amt, sondern ich rede lieber von eigenem Wissen, von einer Klugheit durchs Leben, also geprägt durchs Leben, und von einer Menschenfreundlichkeit, die uns zeigt, ja, dieser Mensch ist am Wohl des Volkes interessiert. Und da brauchst du nicht intellektuell zu sein. Da kannst du auch gut ein Bauer sein, der dahingestellt wird. Wäre mir ehrlich gesagt lieber, weil man braucht ja als Bürger auch das Gefühl, ernst genommen zu werden. Und das kann man bei all diesen Menschen, und das ist meine persönliche Meinung nur, völlig ausschließen.
Ja, und um das gleich nochmal gerade zu stellen, unter den Bauern habe ich die bisher intellektuellsten noch gefunden, weil die nämlich noch verbunden sind mit der Natur. Natürlich auch nicht alle, aber viele, die ich kennengelernt habe.
Aber was hat denn jetzt die Naturverbindung mit dem Intellektuellen zu tun?
Weil du gerade sagtest, das könnte selbst ein Bauer machen. Das klingt so ein bisschen, als ob Bauern von dir jetzt etwas weniger intellektuell eingeschaltet werden, wenn du sagst, könnte sogar.
Also intellektuell ist für mich, da müssen wir nochmal drüber diskutieren, Andreas I. Pop. Mhm. Intellektuell heißt für mich ja auch eher verstandesmäßig ausgebildet, aber ich rede hier vom Geist, von Herzens, von Seelenwärme.
Ich ja im Prinzip auch. Also mir geht es um Folgendes. Es ist in den Parteienapparaten gar nicht möglich, solche Menschen herauszukristallisieren, denn die haben gar keine Chance, jemals nach oben zu kommen. Denn die Parteien, der Begriff kommt von Pars Populi. Pars Populi heißt Teilung des Volkes oder Volksteil. Das heißt, die Parteien haben ja die Aufgabe, die Menschen in Parteien aufzuteilen, damit man auch Spaltungen führt. Das heißt, die Partei an sich ist ein Spaltungsinstrument in einer soziologischen Struktur. Das ist die Aufgabe, auch wenn es keiner sagt und kaum einer weiß. Das ist der Grund. Aus diesem Grunde dürfen natürlich diese Leute, die als Funktionäre in den Parteien aufsteigen, nicht wirklich sich an die Menschen wenden und das Wohl der Menschen insgesamt im Auge haben, denn das Gemeinwohl ist ja unparteiisch, sondern sie haben die Aufgaben zu vertreten, denen sie dienen. Und das sind eben halt die Strukturen, die weit oberhalb der Parteien, oberhalb der Politik und auch weit oberhalb der Regierungen steht, die wir politisch kennen.
Ich muss mich auch ein bisschen korrigieren und dir ein bisschen mehr Recht geben, Andreas, denn ich habe bei unserem Lieblingsportal Wikipedia mal nachgeschlagen und habe geschaut, was die unter Intellekt verstehen. Und da klingt es tatsächlich ein bisschen anders. Der Intellekt kommt von lateinisch intellectus, das Erkenntnisvermögen, die Einsicht, der Verstand, ist ein philosophischer Begriff. Er bezeichnet die Fähigkeit, etwas geistig zu erfassen und die Instanz im Menschen, die für das Erkennen und Denken zuständig ist, wird eben hierunter auch gezählt. Also Intellekt wird oft als Synonym sowohl für Verstand verwendet, kann aber auch die Bedeutungen Bewusstsein oder Geist haben.
Richtig, ich freue mich jetzt darüber, dass das noch geklärt ist. Das ist das, was ich meinte, dieser Weitwinkel der Verknüpfung. Und genau das ist wichtig.
Jetzt sagst du gerade Weitwinkel. Neulich haben wir eine Zuschrift bekommen von jemandem, der gesagt hat, ihr immer mit eurem Adler und hoch aufsteigen und Überblick verschaffen. Dabei ist es doch wichtig, dass der Mensch durch alles durchgehen muss und es auch erleben muss und durchleben muss, um zu reifen, um in die Erkenntnis zu kommen, um intellektuell zu werden. Und er sagte dann, ja, aber wenn ihr sagt, der Adler steigt hoch und schwebt über allem und hat dann einen Überblick, dann ist doch das gar nicht richtig, weil der Adler muss runter und muss da durchgehen.
Beides ist irgendwo richtig. Ich möchte das gar nicht so pauschal in die eine oder andere Richtung bringen. Wir kommen jetzt in so ein wirklich intellektuelles, philosophisches Gespräch.
Ich kann gar nicht anders.
Ja, ich weiß, dafür schätze ich dich ja auch so. Also die Sache ist einfach die, dass für den normalen Bürger, und das sind ja erstmal die Menschen, die wir ansprechen, die zum Beispiel das Studium der Gesetze der Natur noch nicht hinter sich haben oder dabei sind, es weiter zu studieren. Das ist ja ein Prozess, der bis zum letzten Atemzug andauert. So zumindest habe ich das für mich jetzt erkannt und werde das auch durchführen. Insofern ist es erst einmal gut, aus der Adlerperspektive die Dinge zu eruieren, um im nächsten Schritt zum Beispiel die Situation im Lichte der Wahrheit zu betrachten. Und aus dieser Betrachtungsweise, dieser Perspektive heraus, dann kommen wir natürlich auch in diese Erlebniskomponente, die tatsächlich ganz wichtig ist. Das ist mittlerweile quasi eher für die Fortgeschrittenen. Und Fortschreiten ist ja zweierlei. Ich meine damit natürlich den förderlichen Fortschritt, der in Richtung Licht geht und nicht das Fortschreiten von der Quelle des Lebens. Das ist nämlich das, was man heute unter Fortschritt vertritt. Und heute sind ja die technischen Entwicklungen, wir kommen ja nochmal auf diese Musk-Satelliten und so weiter, damit ist natürlich kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt gemeint. Also all diese Dinge sind natürlich jetzt wirklich im Detail zu besprechen, aber dafür ist unsere Sendung, denke ich, doch nicht ausgelegt.
Ja, also ansprechen kann man es ja mal kurz. Und ich denke, es dient auch ein bisschen der Belebung und vor allem des eigenen Überlegens, wie steht man selber zu solchen Themen. Ja, und hier, wir kommen jetzt zu dem Artikel, den du gerade genannt hattest, nämlich es geht um Cum-Ex und der Cum-Ex-Skandal. Und damit sind wir noch mal bei Olaf Scholz, dem SPD-Kanzlerkandidaten, der bis jetzt relativ farblos auftritt, wie Tichys Einblick hier gesagt hat und beschrieben hat, ganz schön beschrieben hat. Und dieser Cum-Ex-Skandal, der könnte ihm aber jetzt kurz vor der Bundestagswahl noch zum Verhängnis werden, wobei wir damit dann bei der Frage wären, was dann? Muss man überhaupt noch wählen? Brauchen wir überhaupt noch Parteien? Aber darüber können wir gleich noch reden. Also, er hatte ja bis jetzt immer bestritten, damals als Hamburger Bürgermeister, siehste, war er mitverantwortlich dafür, dass der Warburg Bank 47 Millionen Euro erlassen worden sind. Nun tauchten belastende Dokumente auf, die einen Schatten auf seine Kanzlerkandidatur werfen könnte. Er hatte ja immer betont, wörtlich, es hat keinen Einfluss der Politik auf Entscheidungen der Finanzverwaltung gegeben. Irgendwie fällt mir gerade schon wieder Herr Spahn ein. 2016 wollten Hamburger Finanzbeamte für das Steuerjahr 2009 47 Millionen Euro von der dort angesiedelten Privatbank, also M.M., ich glaube, das steht für Max Warburg, zurückfordern, die mutmaßlich aus illegalen Cum-Ex-Geschäften stammten. Kannst du kurz Cum-Ex erklären?
Ja, das ist ein Programm, womit man widerrechtlich nicht Steuern spart, sondern Steuern hinterzieht. Da geht es darum, dass man Aktienanteile an einem bestimmten Stichtag überträgt. Und das ist genau an einem Stichtag, wo Dividendenzahlungen stattfinden. Und die Dividendenzahlungen nicht genau zugeordnet werden können und die Aktieninhaber, wer ist jetzt gerade Inhaber, wer hat sie bereits schon, und dadurch werden steuerliche widerrechtliche Vorteile abgeleitet. Das ist also eine schlichte Steuerhinterziehung, also ein Straftatbestand, der hier prinzipiell eingesetzt wurde. Ich hatte das schon mal erklärt, das würde zu weit führen. Und die Stadt der Millionäre, das war Hamburg nämlich mal, ist dafür bekannt, gerade in der Binnenalster, wo sich auch bestimmte Privatbanken angesiedelt haben, die auch eben in ihren Family Offices und so weiter solche Programme definitiv angeboten haben zur Steuerhinterziehung. Und ich kann davon ausgehen, dass auch Herr Scholz davon weiß und er natürlich logischerweise in diesen Kreisen auch zu Hause ist, genauso wie diese Banker dort in sein wunderbares Prunkrathaus kommen. Das ist ein wunderschönes Rathaus dort in Hamburg und man sich dann untereinander kennt. Nun fragt man sich auch, wenn wir uns an Herrn Schäuble erinnern, der ja auch im Rahmen seiner Verbindungen zum Beispiel zufällig mal auf einer Party einen Koffer mit Millionen in einem Bargeld übrigens überreicht bekommen hat, die er dann sehr sportlich auf der CDU-Parteikasse dann verbucht hatte und so weiter und sich dann anschließend nicht mehr erinnern konnten, woher das kam, bis dann rauskam, das war der Waffenhändler Schreiber, die wohl offenbar ziemlich dicht mit der CDU zusammengearbeitet haben. Also auch kriminelle Vorgänge, Herr Schäuble stand deswegen auch vor Gericht. Der wurde übrigens auch Bundesfinanzminister. Warum soll ein heutiger Bundesfinanzminister nicht auch an Steuerhinterziehungsprogrammen teilgenommen haben, wie es übrigens Sarah Wagenknecht von den Linken auch mal sehr sauber aufgearbeitet hat in einem ihrer Videos. Ich habe es jetzt nicht im Kopf.
Vielleicht ist das ja die Hoffnung, die Linken. Dann können wir eigentlich gleich DDR 2.0 wieder machen. Aber egal, also auf jeden Fall hier zu den Vorgängen nochmal. Hamburger Finanzbeamte 2016 wollten bei der Warburg Bank 47 Millionen Euro für das Steuerjahr 2009 einziehen. Dann hat die Behörde ihre Meinung geändert und auf das Geld verzichtet. Und zwar kurz nachdem sich Herr Scholz als Bürgermeister mit den Inhabern des Finanzhauses getroffen hatte. Und jetzt haben Abgeordnete der hamburgischen Bürgerschaft laut dem Manager-Magazin und dem Spiegel ein siebenseitiges Dokument in einen Untersuchungsausschuss gebracht, das den Verdacht nahelegt, dass Scholz doch eine politische Dummheit begangen haben könnte. Das schreibt übrigens hier die Epoch Times, damit ihr auch wisst, woher das kommt. Und die Opposition ist also davon überzeugt, dass damit eine politische Einflussnahme eindeutig bewiesen sei. Der Warburg-Mitinhaber Christian Olearius hatte die Verteidigungsschrift der Bank gegen das Finanzamt im Herbst 2016 nach einem Gespräch mit Scholz zunächst an das Finanzamt adressiert, um ihn danach auf den ausdrücklichen Rat des damaligen ersten Bürgermeisters Scholz zusätzlich noch an den damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher zu schicken. Der ist übrigens heute erster Bürgermeister. Wenige Tage später entschied die Tschentscher unterstellte Steuerverwaltung, die Millionen entgegen der ursprünglichen Planung des Finanzamts doch nicht zurückzufordern. Ja, und jetzt kann man da in den ganzen Vorgang noch reingehen. Auf jeden Fall hat die Finanzbehörde gegenüber dem Spiegel derweil den Sachverhalt dementiert und beeilte sich zu betonen, dass es sich um eine, also es ist der Vorgang, jetzt den habe ich euch nicht erzählt, da ging es um Textmarker, Unterstreichungen und so weiter. Und die Warburg Bank hatte immer wieder betont, sie habe sich nicht unrechtmäßig verhalten, das muss man der guten Ordnung einfach auch dazu sagen. Und am kommenden Freitag, also in dieser Woche, wird der Ausschuss die damalige Chefin der Steuerverwaltung aus der Finanzbehörde befragen. Und erhärtet sich der Verdacht, dürfte Scholz, dessen Partei im Sonntagstrend für die Bild am Sonntag gestern im Vergleich zur Vorwoche 2 Prozentpunkte hinzugewonnen hat und nun mit 24% deutlich vor der Union liegt, im Rennen um die Kanzlerschaft an Boden verlieren. Also Andreas, die SPD führt gerade mit einem unauffälligen und unter Verdacht geratenen Kanzlerkandidaten Scholz. Baerbock hat sich selber ins Ausgeschossen. Laschet, dem wird Schwäche nachgesagt. Söder ist kein Kanzlerkandidat. Er ist auch vielleicht weniger beliebt. Wir haben mal beide hier schon an dieser Stelle gesprochen darüber, was eigentlich das Parteiensystem ist und ob eine Zukunft ohne Parteiensystem für diese Welt eventuell nach der Transformation möglich ist.
Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Was hier nochmal klar wird, ist, dass kriminelle und teilweise politische Strukturen sehr verzahnt und komplex miteinander verwoben sind. Und aus diesem Grunde braucht man Parteienapparate, die letztendlich auch die Menschen immer wieder dazu bringen, parteikonform zu agieren, um auf Linie zu bleiben. Und ich stelle mir gerade vor, einen Arbeitnehmer, der 3.000 Euro brutto im Monat verdient und dann mehrere hundert Euro im Monat für seine Einkommensteuer zahlen muss, der für jeden Sprit, den er tankt an der Tankstelle, Tausende im Jahr alleine schon nur zahlen muss für Steuern, für Benzinsteuer, die Mehrwertsteuer, all diese Riesensteueraufkommen, die jeder zahlen muss. Wir haben ja Steuersätze nicht nur in Höhe der Einkommensteuer, sondern in Höhe aller anderen Steuern natürlich auch. Alleine die Mehrwertsteuer spielt schon eine Riesenrolle mit 19%. Das heißt, unsere Steuerlast, die liegt ja locker bei 80-90% und nicht bei 30-40% oder was, was wir glauben. Und jetzt stelle ich mir vor, dass dieses hart erarbeitete Geld von einem normalen Arbeitnehmer finanziert werden muss und dann sich ein Mann wie ein Herr Scholz dort zusammensetzt mit Bankern, und das scheint ja noch nicht entschlossen zu sein, aber zumindest sprechen da die Indizien für, dass dann ein Nachlass von 47 Millionen Steuern, hinterzogenen Steuern, also ein Straftatbestand, der offensichtlich jetzt hier anliegt, dass man darauf verzichtet. Das heißt, ein Herr Bundeskanzler Anwärter Scholz, der da beispielsweise gerade agiert, könnte dafür verantwortlich sein, Tausenden von Arbeitnehmern, die 3.000 Euro im Monat zu verdienen und viele, die noch weit weniger verdienen und viele, die auch von anderen, selbst die Sozialhilfeempfänger müssen Steuern zahlen. Das muss man sich mal vorstellen, welche Größenordnung das an Menschen ist, welches Geld hier verschleudert wird, einfach verschleudert wird zugunsten eben halt einer Elite, die sich dort zusammengefunden hat mit korrupten Grundlagen. Das sind korrupte Grundlagen, die hier eine Rolle spielen, und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Und Parteienapparate sind Cluster, und diese Cluster dienen einer arbeitsteiligen Wirtschaft. Und dazu gehört mittlerweile auch die Kriminalität, die komplett bis in die hoheitlichen Strukturen, sogar der Gerichte und so weiter, eingetreten sind. Und das ist nur auf der Basis von Parteienstrukturen möglich. Nun haben Menschen natürlich auch das Bedürfnis, sich in Gruppen zusammenzubringen. Es gibt Angelvereine, es gibt Taubenzüchtervereine oder was auch immer. Und insofern gibt es auch politische Gruppierungen. Aber was wir hier haben in dieser Form der Parteiendemokratie, bedeutet, dass die Mitarbeiter, die Abgeordneten, die Parteimitglieder, wenn sie überhaupt nur Karriere machen wollen, auf gar keinen Fall eine eigene Meinung haben dürfen, sondern parteikonform arbeiten. Und dann können natürlich ganz oben auch nur die Leute sein, die charakterlich entsprechend ausgewählt wurden. Und dann kommen diese Ergebnisse hier, wie wir sie sehen.
Ja, und wenn wir sehen, dass ja immer dieselben Köpfe jahrzehntelang rochieren, im Bundestag sieht man, also die ganzen Verdächtigen, die wir gerade aufgezählt haben, die sind ja seit Ewigkeiten dabei, viele andere auch. Aber Andreas, jetzt frage ich dich, die Deutschen sind aufgerufen, im September, also in einem Monat, zu wählen. Was empfiehlst du denn?
Ja, also die Frage ist die, ich würde persönlich gar nicht wählen gehen, aber ich kann jeden empfehlen, wenn er denn wählen geht, dass er sich darüber mal Gedanken macht, wer in den letzten Jahrzehnten an Parteien überhaupt am Markt war und wer verantwortlich ist für die bisherige Misere. Wer keine goldenen Löffel klaut und immer an der richtigen Stelle die Hand hebt, ich sage mal, der braucht nicht intelligenter sein als ein Meter Feldweg, der fliegt da aus diesem System nicht raus. Das bedeutet, wir gucken uns doch mal in diesem Parlament die Menschen dort an, diese sogenannten Abgeordneten, ich nenne sie auch gern Abgehefteten, die sitzen da. Dann gibt es eine Koalition, dann sitzen die einen mal vorne und die anderen sitzen dann unten in den Bänken und sind dann die Opposition. Und dann gibt es eben halt eine neue Wahl und dann wandert das um und dann sitzen die aus den Bänken plötzlich hinten vorne jetzt in der Regierungsabteilung, jetzt sitzen die anderen, aber es sind immer dieselben Menschen. Das heißt, das Karussell der Menschen wechselt überhaupt nicht aus, es sei denn, eine neue Partei wie die AfD oder die Basis kommt jetzt beispielsweise ran und könnte dann in dieses alte System reinbröseln. Aber wenn wir dann genau hingucken, sind sie dann letztendlich da, spielen sie natürlich auch notgedrungen dieses Spiel mit.
Also da möchte ich jetzt mal ganz kurz ein ganz bisschen zart widersprechen. Von der Basis wissen wir es noch gar nicht. Da sind nämlich auch Köpfe wie Rainer Füllmich oder Wolfgang Wodak drin. Das sind natürlich Hoffnungsträger für die Menschen, die kritisch und skeptisch gegenüber den Masken und Lockdown und Impfmaßnahmen sind. Und das ist ja das Thema, um das es gerade geht, sodass ich mir natürlich schon vorstellen könnte, dass die Basis, die mit diesen doch aus meiner Sicht klar tickenden Leuten besetzt ist, dass die großen Zulauf bekommen werden. Andreas, und ist es das dann, was dann danach kommt, dass die auch in einen politischen Alltag kommen?
Ja, die Gefahr ist einfach da. Ich stimme überein, wenn ich mir ansehe, wer dort in der Basis ist. Wenn ich mir ansehe, einige Experten, auch beispielsweise, die wir bei der Alternative für Deutschland haben, da sehe ich zumindest helle Köpfe. Ob ich mit ihrer Richtung politisch immer einverstanden bin, ist überhaupt nicht entscheidend. Es sind auf jeden Fall viele sachverständige Menschen dort zu finden. In den bisherigen Vereinen, wie wir sie haben, wie CDU, SPD, FDP und auch Linke und Grüne, da FDP möchte ich vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber gerade diese genannten Parteien, die jetzt die größte Rolle spielen, da finde ich einfach überhaupt keine Kompetenz mehr. Die gibt es mit Sicherheit, aber so gut wie keine, möchte ich mal lieber ein bisschen relativieren. Ja, ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass Europa und speziell Deutschland sich dabei ist, in einem Flächenbrand zu entwickeln, könnte es vielleicht sinnvoll sein, jetzt an dieser Stelle sich auf dieses Löschen des Brandes zu konzentrieren und sich dann auf die alternativen Parteien wie die Basis durchaus zu konzentrieren, um erst einmal diese großen Systeme abzuwählen, die jetzt momentan dabei sind, diesen Todesstoß gegenüber den deutschen Wirtschaftsstandort, dass man den erstmal versucht zu unterbrechen, um erstmal wieder Ruhe reinzukommen. Und insofern würde ich, wenn ich jetzt davor stehe, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, würde ich vielleicht sogar dieses Jahr sogar mal zum Wählen gehen und würde eine solche Alternative. Und wer sich jetzt gegen eine Impfpflicht ausspricht und gegen diese totalitären Systeme, wie wir sie im Moment haben, dann würde ich mich auch für eine Alternative dann entscheiden.
Also ich muss sagen, Wolfgang Wodak ist ja SPD-Mitglied gewesen, lange, lange Jahre. Der war lange der Vorsitzende der Transparency International. Das heißt, diese Transparency ist ja auch eine Institution, die Licht ins Dunkel bringt. Also beispielsweise hat Wodak 2009, 10, 11 aufgeklärt, gewarnt, was die sogenannte Schweinegrippe angeht und eben die Rolle des Pharmakartells. Und er ist jetzt wieder im Geschirr. Er setzt sich allen möglichen wirklichen Schwierigkeiten persönlich aus. Ihr müsst einfach wissen, dass die Menschen, die sich hier engagieren, wie auch Professor Hockerts, Stefan Hockerts, der jetzt Deutschland fluchtartig verlassen hat, dass diese Menschen sich wirklich, früher hat man sowas Unbill genannt, Unbill aussetzen, also Druck und wirklichen Maßnahmen, die schwierig sind, um sein persönliches Leben so weiterzuführen. Es betrifft auch uns. Wir werden ja auch immer wieder angegriffen von den Mainstream-Medien, weil ihnen das nicht gefällt, was wir hier machen. Und da muss man dann durch, da muss man viel Kreide fressen, man muss sein Ego weiter runterschrauben. Man kann eigentlich nur ins Gottvertrauen gehen und sagen, lieber Gott, du führst mich hier trotzdem durch, du siehst, wie es wirklich ist. Aber auch diese Leute jetzt bei der Basis, auch Rainer Füllmich mit seinem ganzen Team dort, die ackern offenbar wirklich Tag und Nacht, um Licht ins Dunkel zu bringen. Und in diesem Fall, ich bin auch niemand, der Parteien empfiehlt, weil wir sind beide nicht für das Prinzip Parteien, grundsätzlich nicht. Aber wie du richtig sagst, das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, dass man sagt, man versucht diesen Flächenbrand, der gerade stattfindet in Deutschland, erstmal in Schach zu bekommen, indem man sagt, okay, man muss den großen Parteien die Energie entziehen. Also je mehr dann bei der Basis beispielsweise sind, umso besser ist es. Nun kommen natürlich die ersten Bedenken schon von wegen Wahlbetrug, die Ungeimpften dürfen nicht ins Wahllokal, das wären dann Briefwahlen, das haben wir ja gerade in den USA gesehen, wo das Thema immer noch untersucht wird und Horrendes zum Vorschein kommt, also das Thema ist auch noch nicht erledigt in den USA, das heißt, das ist ja auch noch möglich.
Ja, also ich meine, gerade in Anbetracht der Tatsache, wie viel manipuliert wurde, alleine bei der US-Wahl beispielsweise im letzten Jahr, aber auch beispielsweise, wenn wir sehen, welche Manipulationen stattfinden beim RKI, wenn wir sehen, mit welchen Zahlen da arbeitet die Charité oder eben halt andere Gruppierungen, die Institute, dann ist natürlich irgendwann ein Moment erreicht, wo die Menschen das Vertrauen verloren haben. Und aus diesem Grunde glaube ich auch, dass diese Briefwahlen natürlich schon zur Sorge Anlass sind, nämlich dass diese Ergebnisse manipuliert werden. Das Vertrauen in die politische Elite, in diese politische Kaste ist einfach nicht mehr vorhanden. Und aus diesem Grunde brauchen wir ein neues System. Und es gibt hervorragende Menschen. Und ich sehe dann Herrn Dr. Füll, ich sehe Herrn Professor Bhakti, ich sehe Herrn Dr. Wodak. Das sind wirklich hervorragende, rückgraterprobte Experten, die sich massiv und stark für die Menschen, für die Kinder ganz besonders einsetzen. Und wenn man dann gerade mit solchen, aus meiner Sicht, Entschuldigung, Ausfällen wie mit der Sarah Connors, die ich gerade gestern gesehen hatte im Fernsehen, die da etwas, Sarah Connor, ich interessiere mich nicht für diese Musik, aber davon abgesehen. Und wir sehen hier einen intellektuell und geistig völlig entwurzelten Menschen aufgrund der Basis, dass er in Angst versetzt wurde. Ich nehme ihr ab, dass sie, die hatte einen Aufruf gemacht und hat gegen die Querdenker einfach so gegengeschossen, gegen die sogenannten Querdenker, und hat also eine furchtbare Hetzkampagne in Gang getreten. Und man sah ihr an, dass sie selbst glaubte. Sie war offenbar überhaupt nicht Herr ihrer Sinne. Sie macht sich Sorgen um ihre Kinder, ich glaube das. Und sie ist eben halt auch ein Opfer dieser Massenmanipulation. Und das Schlimme ist, man sah ihr an, sie glaubt das alles selbst, was sie sagt. Erschreckend, was diese Angst und Hysterie der Politik mittlerweile an intellektuellen Ausfällen hervorbringt.
Andreas, aber jetzt nochmal die Frage. Also, wer die Basis wählt, also die Zielgruppe, das sind Leute, die wahrscheinlich nicht geimpft sind. Wenn man jetzt sagt, die Nicht-Geimpften dürfen nicht in die Wahllokale, die müssen per Briefwahl wählen. Und wir spekulieren jetzt, man hat vor, die Wahl mit diesen, das ist ja am einfachsten mit den Briefwahlzetteln, die Wahl zu manipulieren. dann wird es sehr schwierig für die Basis.
Genau, das hatten wir auch gesagt, schon vor einem halben Jahr haben wir schon darüber gesprochen, dass es vermutlich darauf hinauslaufen wird, dass man im Rahmen dieser Wahl die Kritiker am besten aus der Wahl ganz herauslässt und nur noch im Prinzip die systemtreuen Mitläufer wählen lässt. Und nichts anderes ist es hier. Und in dem Moment, wenn man also geimpft sein muss oder genesen oder getestet, um überhaupt an einer Wahl teilzunehmen, wird hier die demokratische Wahl, die eigentlich eine republikanische Wahl ist, aber das wird zu weit führen, das zu differenzieren. Das heißt, die wird auf jeden Fall konterkariert und das ist natürlich eine Katastrophe für das sogenannte demokratische Modell, welches ja hier sich in der kompletten Abschaffung befindet. Also das sehen wir hier deutlich.
Ja, ich komme noch mal zu deinem Lieblings-SPD-Politiker Olaf Scholz zurück, Andreas. Ich möchte noch mal erinnern an einen Ausspruch, den er 2002, also vor 19 Jahren, getan hat, als Bundeskanzler Schröder seine Familienministerin Renate Schmidt damit beauftragte, das ganze Land mit Krippen zu übersäen. Die hat ja damals dann gesagt, 100.000 Krippenplätze brauchen wir. Damals war es so, dass die Kleinen, vor 20 Jahren war das noch so, dass die Kleinsten meistens zu Hause bei Mama waren. Aber da man ja da auch die sozialistisch-kommunistisch geprägte Politik in ganz Deutschland einführen wollte, hat das Herr Schröder mit seinem Team damals schon angefangen. Und Frau Schmidt wurde dann kräftig unterstützt von Olaf Scholz, der damals auch, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Amt er, ich glaube, das war als Bürgermeister, kann das sein? Muss ich gucken. Auf jeden Fall hat er als Parteifreund damals den Ausspruch getan, wir brauchen die Lufthoheit über den Kinderbetten. Also das heißt mit anderen Worten, der Staat soll das Wohl der Kinder übernehmen und auch die Entscheidungsfreiheit. Es gab damals einen Riesensturm der konservativen Kreise gegen diesen Spruch. Der wabert seitdem durch den Orbit und klebt auch an Herrn Scholz fest, zeigt er doch auch offenbar eine ganz linke Grundhaltung.
Ja, Herr Scholz outet sich wie ein Großteil der gesamten sogenannten führenden Politik als Krieger gegen ein eigenes stabiles Volk. Und Stabilität entsteht vor allem durch eines, das ist die Familie. Eine Familie ist vergleichbar übrigens auch mit der größer genannten Sippe, die dort dranhängt, mit Onkel und Tanten und so weiter. Wir sehen, dass die Familien oder die Mentalitäten, die noch über diese sauberen familiären Strukturen verfügen, weitaus stabiler sind als die entwurzelten Einzeltäter, Einzelgänger, die man aus den Menschen jetzt gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich vergleiche das mit dem Reisigbesen. Du hattest da ein kleines Filmchen da reingestellt mit einem, der einen kleinen Ast zerbricht und mehrere konnte der Junge nicht zerbrechen. Und so ist das auch mit dem Reisigbesen. Ein einzelnes kleines Zweigchen kann nicht viel ausrichten und es würde sofort abbrechen, wenn es gegen einen Gegenstand kommt beispielsweise. Aber wenn wir uns einen Reisigbesen ansehen, wo ganz viele Zweige zusammengebunden werden um einen Stiel, der kann über Jahrzehnte gute Arbeit leisten und man kann mit diesem Reisigbesen wirklich unglaublich viele Reinigungsvorgänge durchführen. Da können auch große Gegenstände liegen sein. Die kann man wirklich dort mit wegfegen, weil gebündelte Reisigzweige brechen nicht im Zusammenhang. Und so müssen wir uns also die Familie vorstellen. Und wenn die Familie stabil wäre und man die Stabilität der Familie fördern würde, dann wäre es wie ein Reisigbesen und man könnte die Politik hinfortfegen. Aber das macht man eben nicht. Deshalb will man das nicht.
Abwarten und Tee trinken, denn wir befinden uns in der Transformation der ganzen Welt und wir werden noch viele, viele Überraschungen erleben. Die Herrschaften in Berlin aber auch und die Herrschaften in Washington und in allen anderen großen Capitals dieser Welt ebenso. Also es wird und bleibt spannend. Wir kommen zu einem völlig anderen Thema. Andreas, wir sprechen über die neuen Sterne am Himmel, die man auch Starlink nennt und die von Elon Musk zu Tausenden in den Orbit geschossen werden. Und vor kurzem ist ein Artikel veröffentlicht worden bei heise.de. Die machen ja auch viel technische bzw. wissenschaftliche Analysen und Berichte. Und hier heißt es in dem Beitrag, wenn sich zwei Satelliten im Orbit näher als einen Kilometer kommen, zählt das als beinahe Zusammenstoß. Deren Zahl hat sich seit dem Starlink-Aufbau verdoppelt. Die Starlink-Satelliten von SpaceX, das ist die Firma von Herrn Musk, sind bereits an rund 50% der beinahe Zusammenstöße im Erdorbit beteiligt. Das berichtet das US-Magazin Space unter Berufung auf einen Experten der Universität Southampton. Anhand öffentlich einsehbarer Daten zu den Satellitenbahnen hat Hugh Lewis demnach errechnet, dass es pro Woche bereits deutlich über 3000 solcher Ereignisse gibt. Die sind demnach definiert als Passagen von Satelliten in weniger als einem Kilometer Entfernung voneinander. Und an etwa der Hälfte davon sei ein SpaceX-Satellit beteiligt, hat der Chef der Astronautics Research Group der britischen Universität errechnet. Das ist dieser Herr Lewis. Und es werde zwangsläufig, heißt es, noch mehr werden, da die Kollisionsvermeidung noch viel Handarbeit erfordere, wachse die Gefahr dabei immens. Andreas, du bist jemand, der sich im Himmelszelt abends und nachts sehr gut auskennt, der mir immer wieder den großen Wagen und den kleinen und so weiter erklärt, zeigt, wo die Milchstraße ist, die verschiedenen Planeten erklärt, was immer hochinteressant ist. Und jetzt sind da aber ein paar Sterne mehr und die machen Ärger. Du hast dir das Thema mal näher angesehen.
Ja, ich beschäftige mich ja schon lange mit diesen astrophysischen Themen auch. Und vielleicht mal, dass man sich mal klar macht, wir vermüllen ja momentan unseren Himmel. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein normaler Bürger, der seinen Audi 80 auf einer Straße in einer Innenstadt waschen würde oder zu Hause privat auf einem Bürgersteig, der bekommt mit Sicherheit sofort irgendein Umweltticket und wird womöglich vor Gericht gezerrt, weil das verboten ist, so etwas. Aber hier gibt es ein paar ultrareiche Milliardäre, die sich einfach herausnehmen, hier das Himmelszelt komplett zu vermüllen und verkommen zu lassen. Aber ich will da erstmal vielleicht ein paar Grundlagen zu sagen. Diese Starlink-Satelliten, die sind in etwa auf einer Höhe von 500 Kilometer. Es gibt auch einige, die auf 1200 Kilometer laufen sollen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ich möchte mal einen Vergleich stellen, weil das ist anders als die bisherigen Satelliten. Die sogenannten geostationären Satelliten, die wir erkennen, die befinden sich übrigens parallel zum Äquator und drehen sich dann quasi mit dem Äquator mit. Deshalb heißen sie auch geostationär. Die befinden sich in einer Höhe von 36.000 Kilometern. Also es sind zwei völlig verschiedene Phänomene. 500 Kilometer Höhe dieser Starlink und 36.000 Kilometer der geostationären Satelliten. Es droht da eine tatsächliche Kettenreaktion. Und das bedeutet, wenn ein Satellit kollidiert und in Bruchstücke zerfällt, dann kann er andere Satelliten zerstören, die dann wiederum in Bruchstücke zerfallen, die wiederum andere Satelliten zerstören. Und das ist eine Kettenreaktion und die benennt man in der Wissenschaft das sogenannte Kessler-Syndrom. Es gibt da übrigens einige Erfahrungen, zum Beispiel 2009, können sich vielleicht einige daran erinnern, die Interessierten zumindest wissen das, da krachte ein US-Kommunikationssatellit mit einem russischen Aufklärungssatelliten in ungefähr 800 Kilometern Höhe zusammen. Beide Objekte wurden komplett zerstört und sind dann in über 100.000 Bruchstücke zerrissen. Noch heute muss die ISS, diese internationale Raumstation, immer noch Ausweichmanöver fliegen, weil Trümmerteile dieser beiden Objekte mit hohen Geschwindigkeiten um die Erde kreisen. Schon kleinste, wenige Millimeter große Schrottpartikel können bei einer Kollision diese Satelliten oder Raumstationen massiv beeinträchtigen. Teile ab einer Größe von etwa 10 Zentimetern würden sie bei einem Zusammenstoß im schlimmsten Fall komplett zerstören. Das sind also Geschosse, das sind kleine Bomben, die da durch die Gegend fliegen. Durch Megakonstellationen, wie jetzt diesem Starlink-Projekt, natürlich auch Flotten anderer Satellitenbetreiber, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit solcher Katastrophen massiv. Die hauseigene Rakete von Musk hat inzwischen mehr als 1800 Starlink-Satelliten hochgebracht in den Äther, in den Orbit. Langfristig will Elon Musk bis zu 42.000 Satelliten installieren, die ja dann genutzt werden sollen, um das Breitband-Internet an jeden Punkt der Erde eben halt bringen zu wollen. Wenn nur ein Satellit ausfällt und nicht mehr steuerbar ist, dann drohen gefährliche Kollisionen. Wie gesagt, 42.000 Satelliten sind jetzt geplant. Es gibt wirklich ernstzunehmende Raumfahrtexperten und die schätzen den Vorgang als äußerst beängstigend ein. Die Betreiber erklären zwar, dass sie sicherstellen, dass nur eine geringe Prozentzahl der Satelliten ausfallen. Aber wenn man das auf tausende Satelliten bezieht, dann steuern wir unausweichlich auf diesen Kessler-Effekt zu, also auf diese Kettenreaktion. Dieses, aus meiner Sicht übrigens, vorsätzliche Vermüllungskonzept des Himmels hat System. Statt wenige sehr teure Satelliten fliegen zu lassen, baut man lieber viele günstige kleine. Die haben übrigens nur kurze Lebenserwartung. Und wenn dann einer ausfällt, dann übernimmt halt ein anderer. Daraus ergibt sich dann eine sehr günstige Serienproduktion, aber zu welchem Preis? Es gibt nämlich keine Regeln für die Entsorgung von Weltraumschrott. Gibt es einfach nicht. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die meisten der Starlink-Satelliten befinden sich also in einem Orbit etwa 500 Kilometer über der Erde. Dort können Satelliten nach dem Ende ihrer Mission relativ leicht in die Atmosphäre gelangen, wo sie dann verglühen sollen. So hofft man. Es sei denn, sie fallen als Geschosse auf die Erde runter. Und was das auslösen könnte, das vermag ich nicht zu sagen. Ganz problematisch sieht es in Umlaufbahnen ab 800 bis 1200 Kilometern Höhe aus, wo ebenfalls Satellitenkonstellationen kreisen, künftig auch einige tausend von den Starlink-Objekten. Da geht es nämlich richtig los in 1200 Kilometer. Die kommen nämlich nicht runter, sondern verbleiben dort einfach als Müll. Verglüht zu viel dieses Metalls in der oberen Atmosphäre, kann es passieren, dass das einfallende Sonnenlicht anders als bisher gebrochen und gestreut wird. Das könnte sich wiederum auf den Nachthimmel auswirken. Es könnte eine völlig neue Nachthimmelsituation kommen. Noch größer sind die Bedenken, dass die dabei freigesetzten Stoffe die Ozonschicht angreifen könnten. Und diese Folgen wären nicht kalkulierbar. Was haben wir über Jahrzehnte über die Ozonschicht diskutiert? Und jetzt wird das überhaupt nicht mehr hinterfragt, was da eventuell kommen kann. Unfassbar. In 1200 Kilometern Höhe haben wir bisher noch relativ wenig Weltraummüll, aber der zukünftige Satellitenmüll, der wird dort wohl über Jahrtausende verbleiben, ohne die Wirkung überhaupt zu kennen, und man kann das Zeug auch nicht einfach runterholen. Und dieses größenwahnsinnige Ziel von Musk, das möchte ich hier nochmal ganz kurz klarstellen, es geht bei Musk tatsächlich um die Entwicklung eines Kolonialisierungskonzeptes auf dem Mars. Das heißt, sein Ziel ist es, den Mars irgendwann zu besiedeln.
Ja, heißt das, dass er diese ganzen Starlings, ich meine, es wird ja den Leuten hier erklärt, das ist ganz toll für eure Telekommunikation und so weiter, das ist wichtig und das machen wir, hat wohl vielleicht auch was mit 5G zu tun, also dient schon einigen Zwecken. Aber willst du sagen, dass das eigentlich nur eine Zwischenstation ist, weil Herr Musk den Mars besiedeln will?
Also für mich ist es so, dass hier ein paar Milliardäre im Rahmen des Wahnsinns sich bewegen, des Irrsinns. Sie diskutieren hier und werden hofiert von denselben Leuten, die sich für die Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzen wollen, die über CO2-Emissionen sprechen, die uns Dinge erklären, die wir kaum noch nachvollziehen können. Und gleichzeitig hofieren sie Menschen, die dort jetzt den Weltraum da oben nachhaltig vermüllen und eine Katastrophe in Gang setzen können. Wie gesagt, wenn dieser Kessler-Effekt eintritt und eine Kettenreaktion ausgelöst wird, ich möchte das nochmal deutlich machen, dass ein Satellit mit einem anderen kollidiert, in Tausende von Stücke zerspringt und diese Stücke fliegen jetzt weiter mit Licht mit einer extremen Geschwindigkeit durch das All oder durch diesen Orbit und zerstören weitere Satelliten, die wiederum zerfallen und weitere zerstören und weitere. Und dann könnte es sein, dass plötzlich über eine Kettenreaktion sich quasi alle Satelliten im Zerstörungsprozess befinden und dann Milliarden von kleinen Bruchstücken quasi um die Erde herum sausen und das Sonnenlicht tatsächlich verdunkeln. Also was sind das für Dinge, die hier hinterstehen? Und das Ziel ist dieser Größenwahnsinnigen, dann auf dem Mars irgendwann eine Stadt zu bauen, anstatt sich dann auf dieser Erde zu konzentrieren und dort eine Nachhaltigkeit anzustreben. Diese Doppeldeutigkeit ist unfassbar.
Ja, also danke für diese Recherche. Das sind natürlich interessante Meldungen. Gleichzeitig sind sie bahnbrechend angsteinflößend, wenn man nicht im Gottvertrauen steht. Und man kann auch hier nur wieder sagen, ihr Lieben, es gibt diese Transformationszeit, weil sie angekündigt wurde im Alten Testament, im Neuen Testament von Nostradamus und vielen anderen Hellsichtigen. Und spannenderweise sind es tatsächlich jetzt einzelne Personen, wie du gerade gesagt hast, wie also Elon Musk, der ja im Wettbewerb steht mit Jeff Bezos von Amazon. Die haben ja, und diesem Richard Branson, alle sind sie schon ins All geflogen, alle wollen den Weltraum besiedeln. Und im Juli war ja jetzt der große Flugmonat, wo sie da alle oben waren und sagen, ja super, wir haben also super Erfolge da oben gehabt und so weiter. Während sie hier die Gutmenschen darstellen und den Menschen, Bill Gates gehört ja auch dazu, Bill Gates sagt ja, er lässt die Sonne verdunkeln. Das heißt also, bringt Aluminiumteilchen aus, wehe den Verschwörungstheoretikern, die über Chemtrails sprechen. Darf man nicht sagen, das ist ein Verschwörungsbegriff. Aber ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben je zuvor erkennen können, dass Menschen derartig wahnsinnig sind und machtbesessen, dass sie also nicht sich als Menschen fühlen, die demütig in den Schöpfungsgesetzen stehen und sich einzufügen versuchen, wie wir hier alle irgendwie versuchen, besser zu werden und durch echte, harte Arbeit, weil wir wissen, es ist notwendig in dieser Zeit, sondern nein, sie erheben sich über die Erde, in den Weltraum, bis in den Mars und den Mond und so weiter, vermüllen, wie du gerade berichtet hast, den Weltraum und machen hier auf der Erde den Menschen Vorschriften. Also ich fasse es nicht.
Ja, und wenn man sich dann wirklich mal vorstellt, dass die großen Massenmedien live berichten von einem Start einer solchen Rakete, live davon berichten, wie einer von diesen unglaublich tollen, heldenhaften Milliardären wieder auf die Erde zurückkommt und gerade dabei sind, nicht nur die Erde kaputt zu machen, die Umwelt zu zerstören, sondern jetzt diese Umweltzerstörung noch auszudehnen auf den Orbit, auf den Nachthimmel, den wir haben, auch auf den Taghimmel, um da ihr Unding zu machen. Es ist unfassbar, dass solche Umweltverbrechen, diese Raumfahrt und diese Satellitentechnik ist ein Umweltverbrechen, aus meiner Sicht par excellence, und die völlig außer Kontrolle gelaufen ist. Und es gibt natürlich auch aufgrund dieser Entfernung und dieser weltweiten globalen Struktur keine Gesetze dafür. Und wenn ich mir vorstelle, da kann ich mir irgendwas in den Orbit oben reinschießen, ohne dass ich belangt werden kann, ohne dass da in irgendeiner Form etwas passiert. Das musste mal diskutiert werden. Nichts desgleichen findet statt. Aber wir beginnen damit jetzt.
Eine ausufernde Hybris, die sich der Mensch da angeeignet hat. Und Andreas, ich bin schon wieder in der Bibel. Wir gucken mal im Neuen Testament bei Markus 13. Und da fragen zum Beispiel die Jünger, warte mal, wer ist denn das? Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas war auch dabei. Und die sitzen auf dem Ölberg und gegenüber dem Tempel und fragten Jesus, sage uns, wann wird das alles geschehen? Also da geht es ums jüngste Gericht. Und was wird das Zeichen sein, wann das alles soll vollendet werden? Und Jesus antwortete ihnen und fing an zu sagen. Also, und da gibt es viele Punkte, die Jesus da ausführt. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, denn es muss also geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Es wird sich ein Volk wieder das andere empören und ein Königreich wieder das andere. Und werden Erdbeben geschehen hin und wieder und wird teure Zeit und Schrecken sein. Das ist der Notanfang. Und dann berichtet er weiter, also wir sind hier offenbar schon eine ganze Ecke weiter. Dann sagt er, sie werden euch überantworten vor die Rathäuser und Schulen. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Mir fallen da jetzt die ganzen Impfungen ein in den Schulen und auch in Rathäusern und so weiter. Und Jesus sagt wörtlich, also so wird es hier bei Markus wiedergegeben, denn sie werden euch überantworten vor die Rathäuser und Schulen. und ihr müsst bestäubt werden und vor Fürsten und Könige geführt werden, um meinetwillen zu einem Zeugnis über sie. Und dann sagt er weiter, wenn sie euch nun führen und überantworten werden, so sorget nicht, was ihr reden sollt und bedenket auch nicht zuvor, sondern was euch zu der Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Also das ist jetzt hier übrigens ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir im Gottvertrauen einfach bleiben sollen und dann auch genügend Hilfen bekommen. Und dann sagt er, sagt Jesus weiter, und da sind wir ja auch schon, es wird aber überantworten, ein Bruder den anderen zum Tode und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern. Und werden sie helfen, töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Und dann sagt Christus weiter, denn in diesen Tagen werden solche Trübsale sein, wie sie nie gewesen sind bisher, vom Anfang der Kreatur, die Gott geschaffen hat, und wie auch nicht werden wird. Also ganz großer Trost. Wir sind wirklich in der dunkelsten Zeit aller Zeiten. Bitte macht euch das immer wieder klar, wenn es eng wird. Und dann heißt es weiter, und so der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er auch diese Tage verkürzt. Ja, und natürlich sind die auserwählt, die versuchen, im Gottvertrauen den Weg zu gehen in den Schöpfungsgesetzen. So, und jetzt kommen wir zu den Herren Elon Musk und auch Bill Gates, der die Sonne verdunkelt, und den Herrn Bezos und so weiter. Christus sagt in Markus 13, Vers 24, aber zu der Zeit nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und dann werden sie sehen, des Menschen Sohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel senden und wird versammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von dem Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Andreas, und wir haben ja schon viele andere Punkte hier besprochen. Wenn es heißt, am Ende der Zeit, heißt es auch in der Bibel, kann nur noch der bezahlen und kaufen, der das Mahlzeichen in der Hand hat. Wir gehen da von dem RFID-Chip aus. Das ist ja praktisch das digitale Bankensystem, das jetzt kommen soll. Jeder nur noch ein Bankkonto. Und all das ist ja 1:1 im Moment. Also man hat ja fast das Gefühl, dass Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, dass diese Leute ja im Prinzip die Agenda abarbeiten. Jetzt die Agenda des jüngsten Gerichtes. Es ist ja so offensichtlich. Und Bill Gates ist dann für die RFID-Chips und für die Impfungen zuständig, für die Digitalisierung des Körpers und so weiter. Auch für die Veränderung des Menschen. Man kann sich vorstellen, was so eine mRNA-Impfung vielleicht auch ausmachen kann bei einem Menschen. Ich bin da mal vorsichtig. Ich sage nicht, dass es so ist, sondern was sein könnte. Aber die Sterne kommen runter. Das könnten ja diese Starlink-Dinger eben auch sein. Ich spekuliere jetzt mal. Wäre es vorstellbar, dass es irgendeine völlig abgefahrene, über den Milliardären und Herrn Schwab stehende Truppe gibt, die sagen, wir arbeiten die Agenda ab und wir geben jetzt diesen Milliardären auch genügend Geld. Die sind charakterlich, wie du immer so schön sagst, geeignet dazu und die wickeln das jetzt ab.
Naja, wenn man sich mit den Prophetien auseinandersetzt und wenn man beispielsweise die Bibel wirklich versucht zu studieren und auch zwischen den Zeilen zu lesen, dann bietet es sich natürlich an. Wir gehen vielleicht nochmal aus meiner Sicht nochmal sogar einen Schritt zurück, wie diese ganze Geschichte eingeleitet wurde. Denn regional würde sich ja ein solches Finale des jüngsten Gerichtes gar nicht umsetzen lassen, sondern das kann ja nur weltweit laufen. Und wenn wir sehen, wie diese Strukturen zusammengezogen werden, dass es eine weltweite Regierung geben soll, und da gehören dann eben halt diese Leute dazu, die eben halt ins All fliegen und so weiter und den Himmel vermüllen, dann scheint es schon in eine solche Richtung gehen zu können. Denn wir sehen zum Beispiel, dass wir eine einheitliche weltweite Regierung haben. Das sehen wir jetzt schon in den Maßnahmen der Lockdown-Geschichte.
Und auf diese Weltregierung, diesen globalen Akt, da haben ja diese Milliardäre wie Herr Gates oder so extremen Einfluss.
Ja, natürlich, weil sie natürlich über das Geld verfügen und sie haben mehr Geld eben halt zusammengefasst, als die größten Staaten an Wirtschaftskraft ausweisen. Das heißt also, da ist eine Person, die auftritt. Wir denken immer nur, wenn mal irgendwo ein Musk landet in Brandenburg, um da sein Tesla-Werk anzusehen, und dann wird er ja gehandelt, mehr oder weniger, als würde der Messias persönlich kommen. Das heißt, hier ist ja eine Überheblichkeit auf einer Ebene, die kaum zu fassen ist. Was ich sagen will, ist, durch die Vereinheitlichung, durch diese Corona und durch diese Shutdown-Maßnahmen, die man jetzt eingeführt hat im letzten Jahr, hat man etwas ganz Gewaltiges geschafft, nämlich eine Einweltregierung in der ersten Phase. Und die beginnt sich jetzt zu konkretisieren. Man will alles vereinheitlichen. Diese Impfkampagne läuft ja weltweit. Das hat es ja vorher niemals gegeben auf dieser ganzen Erde. Und damit schafft man natürlich auch einen Wettbewerb der sozialen Strukturen ab. Das bedeutet, wenn alle eine einheitliche Politik verfolgen, dann gibt es keinen mehr, der eine andere Politik hat. Und wenn keiner mehr eine andere hat, dann gibt es also keinen Wettbewerb mehr der Entscheidungen. Und man kann im Nachhinein feststellen, hätten wir das so und so gemacht, dann wäre das ganz anders gelaufen. Nehmen wir das in dieser Shutdown-Politik mit Schweden. Schweden hat sich anders entschieden und Schweden ist als der große Gewinner zu bezeichnen im Rahmen dieser Corona-Krise, nämlich dieser Shutdown-Krise genau genommen. Und die Politiker zum Beispiel in der deutschen Politik haben sich nicht nur komplett geirrt, sondern sie haben komplette schwerste Schäden angerichtet. Würde es das Modell in Schweden aber nicht mehr geben können, weil es eine einheitliche Regierung gibt, dann hätten wir gar keine Vergleiche mehr. Und mit dieser Grundlage der Unvergleichbarkeit, weil alles unisono gleichgeschaltet wird, und das ist das Ziel, das ist das Ziel des gleichgebürsteten Seins, das kommt aus dem Italienischen, das heißt La Fascia, und Fascia, daher kommt auch der Faschismus, das ist die gleichmäßig gebürstete weltweite Struktur der neuen Politik, die da gearbeitet wird. Und das ist die Grundlage für das, was du gerade sagst. Und wenn wir das jetzt mit der Bibel abgleichen, dann stellen wir natürlich fest, dass diese aus meiner Sicht dunkle Energie tatsächlich jetzt dem Licht dient. Denn unterm Strich gesehen läuft es auf die Forcierung des jüngsten Gerichtes hinaus. Und das, was ja tröstlich ist, ist die Beschleunigung der Zeit für die sogenannten Auserwählten. Und wer sich dazu natürlich jetzt befugt fühlt, der kann es nur für sich entscheiden und versuchen, da eben zuzugehören. Auserwählt klingt jetzt natürlich so pathetisch, aber unterm Strich gesehen geht es darum, diejenigen, die sich treu bleiben und im Gottvertrauen bleiben, die haben im Prinzip nichts zu erwarten, die werden dort durchgeführt, nichts zu befürchten, richtig, die werden durch diese große Krise, die vor uns liegt, in der wir uns gerade befinden, durchkommen.
Ja, also das ist das, worüber wir hier immer wieder sprechen. Und es gilt jetzt einfach, diese Zeit zu überstehen. Ich meine, die ganzen Impfgepflogenheiten werden im Moment immer enger gezogen. Wir haben einige Leserbriefe eingestellt, dass Menschen sagen, so, ich kann jetzt nicht mehr in mein Lieblingsrestaurant, wo ich früher hinein durfte, weil nicht mal mehr das Vorzeigen eines Testes hilft mehr. Ich muss geimpft sein. Und da waren so ein paar Zuschriften, wo Menschen Abschied genommen haben von ihren Lieblingslokalen, von ihren Ausflugsstätten, von ihren Gepflogenheiten, nach dem Wandern da nochmal einzukehren. Und viele gehen jetzt schon in den Rückzug und bereiten sich darauf vor, dass klar ist, dass sie gewisse Dinge nicht mehr machen können. Und wenn man dann sieht, was zum Beispiel auch die Regierungsherren so verkünden, also wie beispielsweise dein Lieblingsministerpräsident aus Bayern, Andreas, der Herr Söder, der ein bisschen wie ein Imperator aus meiner Sicht manchmal wirkt, oder eben auch der Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg. Also Herr Söder hat zum Beispiel wörtlich gesagt, dass die Querdenker, so werden ja Menschen, die kritisch zu diesen Maßnahmen stehen, dass die irgendwann spüren müssen, dass sich ein Staat das nicht gefallen lässt. Also so hat er es wörtlich gesagt, und das ist passiert bei einem Streitgespräch mit dem Grünen-Vorsitzenden Roberta Lahabeck, so hat das Frau Baerbock neulich gesagt, finde ich irgendwie schön, Roberta Lahabeck. Am Samstag hat das stattgefunden bei T-Online und er sagte, es macht mir Sorgen, dass ein Teil dieser ganzen Querdenker-Szene nicht nur übers Impfen redet, da geht es um einen anderen Staat, um eine andere Form von Demokratie. Und es handelte sich teilweise um Leute, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Die Drohungen, die er persönlich erhalte, seien zum Teil sehr heftig, auch rassistisch und auch antisemitisch. Und es gäbe irgendwann einen Punkt, da müssten Querdenker im Zweifelsfall spüren, dass sich der Staat das nicht gefallen lässt. Andreas, nun werden gleich wieder alle Register gezogen, antisemitisch, rassistisch und wird natürlich alles direkt in Zusammenhang gebracht mit Menschen, die kritisch diesen Maßnahmen gegenüberstehen. Und er ist ja auch bereit, dann wirklich die Impfpflicht einzuführen. Für die Kinder findet er es auch alles ganz wichtig. Das sind ja schon Zeichen der Zeit, wo wir gerade vorgelesen haben aus Markus, dass man dann die Familienmitglieder sozusagen ausliefern wird, um gewisse Maßnahmen dann anwenden zu lassen.
Ja, hier sind zwei Dinge, die man erkennen kann. Finde den Fehler. Er sagt, der Staat lässt sich das nicht gefallen. Das bedeutet, was ist eigentlich aus der Definitionssicht des Herrn Söder ein Staat? Sind ein Staat nicht alle Menschen, die dort leben? Sind die Querdenker nicht Mitbestandteil des Staates? Und wenn die Querdenker meinetwegen 30% oder 35% ausmachen würden, dann kann ich die doch nicht sagen, die gehören nicht zum Staat. Der Staat sind alle und dazu gehören auch verschiedene Strömungen. Das ist schon mal ganz interessant, dass hier diese Spaltung stattfindet. Er nämlich sagt, es gibt Menschen, die nicht konform sind und die gehören dann einfach nicht mehr zum Staat dazu und der Staat lässt sich das nicht mehr gefallen, dass Außenstehende diesen Staat eben zerstören wollen oder verändern wollen. Das heißt, der Staat und das System, in dem sich die Politiker gemütlich gemacht haben, ist letztendlich festgezurrt und darf nicht verändert werden. Also alleine die Forderung, dass der Staat sich ändert, dass die Demokratie sich vielleicht erneuert oder diskutiert wird, darf nicht gefragt werden, sofern er nicht in irgendeiner Form dabei in Schwierigkeiten kommt. Und hier sehe ich eins der ganz großen Hauptprobleme.
Ja, und es heißt ja jetzt auch inzwischen schon, auch in Baden-Württemberg, das sagen die Grünen da, dass zum Beispiel nur für Ungeimpfte Lockdowns erlassen werden sollen, Lockdown-Maßnahmen, dass die eben auch nirgendwo mehr hin dürfen sollen. Also ganz klar das, wovor Impfkritiker schon lange gewarnt haben und wo natürlich durch Herrn Spahn oder Herrn Söder oder Frau Merkel vor Monaten noch völlig abgewiegelt wurde, wo also das alles eine Verschwörungstheorie war. Und es heißt zum Beispiel aus Baden-Württemberg, da kündigt man jetzt an, wenn 200 bis 250 Intensivbetten belegt sind. Das sagt der Chef, der Amtschef im Sozialministerium in Baden-Württemberg, Uwe Lahl von den Grünen. Wenn also 200 bis 250 Intensivbetten belegt sind, erwägen wir, erste Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Erwachsene zu erlassen. Das seien Maßnahmen, wie man sie schon mal aus früheren Lockdowns kenne, etwa, dass sich nur zwei Familien treffen dürfen. Ab einer Zahl von 300 Covid-Intensivpatienten solle zudem 2G gelten. Heißt, Ungeimpften bliebe auch mit negativem Test der Zugang zu Restaurants oder Konzerten verwehrt. Und der CDU-Chef Thomas Strobel in Baden-Württemberg hat gegenüber Bild am Sonntag erklärt, man könne bei hohen Inzidenzen unter den Ungeimpften nicht tatenlos zusehen. Wenn es auf die Intensivstationen durchschlägt, muss man handeln. Es wäre falsch, dann alle in Mithaftung zu nehmen, auch die Geimpften. Und deshalb wird es für Ungeimpfte andere Regeln geben als für Geimpfte. Was wir jetzt sehen, der CDU-Mann spricht von Inzidenzen. Der Grüne spricht von Krankenhausbetten. Das ist ja gerade ein Thema auch im Bundestag, dass man also nicht alleine mehr die Inzidenzenzahlen nimmt, sondern eben es, wie heißt diese Maßnahme? Das hatte doch mal einer deiner Informanten uns auch gesagt. Das ist die
Corona-Index? Ja, der Corona-Index. Da wird dann irgendwie ein neuer Index zusammengewurstelt aus verschiedenen kleinen Faktoren, dass möglichst gar keiner mehr hintersteigt, weil mittlerweile ist es ja so, wir wissen, der PCR-Test taugt in der Wurst nichts, den kann man vergessen. Wir wissen ganz genau, dass die Inzidenzzahlen im Prinzip falsch waren. Wir wissen, dass der R-Wert im Prinzip nicht richtig angewandt wurde. Wir wussten, dass die Zahlen manipuliert wurden, dass getürkt wurde an jeder Stelle und die Zahlen einfach nicht stimmen, die man uns genannt hatte. Und jetzt versucht man es einfach irgendwie weiterzumachen. Was mir hier nochmal ganz wichtig ist, dass es so auf dem Kopf steht. Wenn man also hier einen Vergleich zieht zum Beispiel und spricht dann von Antisemitismus und man spricht von Nazi und rechten Gedankengut. Ganz ehrlich ist, wenn jemand, der sich kritisch gegen die Lockdown-Maßnahmen ausspricht, mit dem Dritten Reich verglichen wird, das heißt, das ist aus meiner Sicht eine Verharmlosung der Verbrechen im Dritten Reich. Mhm. Wenn ein Herr Söder so etwas als Antisemitismus bezeichnet oder als Nazi bezeichnet, damit outet er sich als Antisemit und als Nazi. So einfach ist das Ganze nämlich. Interessanterweise ist es so, wenn beispielsweise aus den kritischen Kreisen Verbindungen hergezogen werden, um zu warnen, wie zum Beispiel das Ermächtigungsgesetz zu Beginn der Nazi-Zeit, beispielsweise Anfang der 30er Jahre, und da gleich das Ganze mit dem Infektionsschutzgesetz, dann ist das angeblich eine Verharmlosung, obwohl genau die Menschen, die so kritisch sind, Angst haben und sich darum sorgen, dass sich so etwas tatsächlich wiederholt. Es verdreht sich komplett. Diejenigen, die den Begriff Nazi und eben halt Antisemit zu offen auf der Zunge tragen, das sind diejenigen, die sich fragen müssen, ob sie nicht genau zu der Gruppe gehören, wenn sie nämlich diese Begriffe nutzen. Derjenige, der damit bedacht wird mit dem Begriff, das ist ja ein Nazi, ein Antisemit, das ist im Prinzip für denjenigen, der so benannt wird, weniger schlimm als derjenige, der diese Begriffe und diese billigen Muster der Propaganda nutzt und dabei im Prinzip tatsächlich das Nazi-Regime, was in unserer Geschichte eine hohe Relevanz hat, einfach runterspielt.
So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt. Ganz kurz, das müssen wir noch machen, denn es heißt ja, jetzt werden die Krankenhausbetten wieder gefüllt, aber sind das wirklich Ungeimpfte, die in diese Betten kommen? Und es gibt hier eine Bilanz aus der Schweiz, veröffentlicht von insideparadeplatz.ch, Überschrift: Belegen tatsächlich Ungeimpfte die knapper werdenden Plätze? Und es wird ja jetzt auch in der Schweiz viel gewarnt, die Schweizer Spitäler würden ans Limit geraten. Hier wird nachgewiesen, dass gerade diese Panikmache jetzt auch darauf zurückzuführen ist, dass 25% der Krankenhausbetten in der letzten Zeit abgebaut wurden, und zwar im letzten Jahr abgebaut wurden. Du brauchst die Musik noch nicht anzumachen, Andreas, wir haben ja noch einen Moment. Und er ist schon wieder am Trommeln. Und also erstmal ein Abbau von 25%, dann geraten natürlich Krankenhäuser schnell ans Limit. Und dann prangern, so heißt es hier, die Medien an, dass die Covid-Hospitalisationen in der Schweiz aktuell von Ungeimpften angeführt werden. Unsere Regierung, heißt es hier, bekundet in den Medien vorwurfsvoll, dass sie im Herbst wegen der Ungeimpften eine schwierige Situation befürchtet. Ein Blick in die internationalen Real-World-Daten zeigt, dass eher Anlass für gegenteilige Befürchtungen besteht. Ein von der britischen Regierung publizierter Bericht belegt, dass von insgesamt 117 Todesfällen, die innerhalb von 28 Tagen nach einer Infektion mit der Delta-Variante verzeichnet wurden, lediglich 44 nicht geimpft waren. Von 117. Israel rapportiert per Mitte August als Land mit einer sehr hohen Durchimpfungsrate eine um das 7-fach erhöhte Zahl Covid-Verstorbener im Vergleich zu Palästina, das nur eine sehr niedrige Durchimpfungsrate aufweist. Zahlen aus einem Spital in Jerusalem zeigen, dass aktuell 95% der schwer an Covid-19 erkrankten Patienten vollständig geimpft sind. Offizielle Daten aus Schottland belegen, dass 87% der während der Anfang Juli beginnenden dritten Welle an Covid-19 Verstorbenen geimpft waren. Bitte, 87%. In ähnlicher Weise ergab eine Untersuchung der CDC, in Barnstable County, USA, dass es sich bei 80% der wegen Covid-19 hospitalisierten Patienten um vollständig Geimpfte handelte. Wie solide ist die Datenlage in der Schweiz, fragt man hier, auf der die aktuellen Behauptungen basieren. Es steht hier noch viel Interessantes in diesem Beitrag drin. Ich werde euch den jetzt einstellen. Also das heißt, ihr findet ihn oberhalb des Podcastes. Hier könnt ihr wirklich Argumente aufgelistet sammeln. Legt euch das ab, druckt euch das aus, habt das als Argumentation, nicht um die Leute zu missionieren, aber wenn die sagen, das Impfen ist wichtig, dann bitte legt das hier vor. Das ist sehr wichtig, Andreas, das musste ich jetzt noch machen, auch wenn es wieder länger geworden ist.
Ja, nun gibt es natürlich auch andere Wissenschaftler wie Oliver Pocher beispielsweise und Sarah Connor, die ganz deutlich behaupten, dass es da überhaupt nichts zu deuteln gibt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Impfung wirkt. Punkt. Ich glaube, damit war die Information auch schon zu Ende. Das steht dann gegenüber diesen wissenschaftlichen Ausführungen, die wir hier sehen, die ja offenbar sehr oberflächlich gemacht wurden.
Hast du sehr schön gesagt. Jetzt, Andreas, darfst du den Kapellmeister spielen. Ihr Lieben, bleibt in eurer Kraft. Es ist eine irre Zeit, völlig verrückt, aber wir kommen da durch.
Ja, ich glaube, ich muss die Gitarre nochmal nachstimmen. Die eine Seite klingt nicht so gut.
Es liegt, glaube ich, an deinem Finger. Da hattest du dich doch gestern reingeschnitten.
Ja, deshalb spiele ich auch ein bisschen unsicher heute. Alles Liebe.
Bis später. Ciao,
ciao.